Diese unfassbar bösartigen Verbrechen wurden mit einer Grausamkeit und Verdorbenheit verübt, die man normalerweise nicht sieht. Die Aussage war anders als alles, was ich in 26 Jahren erlebt habe. Es war einfach grauenerregend.
Zur Auflösung der letzten Folge. Die Geschichte um das Klangperlenspiel ist frei erfunden.
Guten Abend, Doktor.
Ah, Bert. Ich habe mich schon gefragt, wann Sie auftauchen würden.
Hatten Sie etwa Sorge, ich lasse Sie hängen?
Ganz und gar nicht, ich schätze, ich bin lediglich gespannt auf den nächsten Fall, den Sie uns präsentieren werden.
Ich bin immer gern zur Stelle.
Nun, haben Sie etwas für mich?
Natürlich. Wenn diese Welt eines im schier endlosen Überfluss zu bieten hat, dann sind es Verbrechen. Aber lassen Sie mich Ihnen zunächst eine Frage stellen.
Legen Sie los.
Glauben Sie, ein Mensch, der ein Verbrechen begangen hat, kann geläutert werden?
Geläutert? Im Sinne von religiöser Absolution?
Ja, genau. Die Rettung der Seele, das Reinwaschen von Schuld und Sünde durch die Hinwendung zu Gott.
Tja, das lässt sich, wie ich finde, nicht so leicht beantworten, Bert. Zunächst ist es wichtig zu unterscheiden, was Rettung in diesem Fall bedeutet. Ein Verbrecher kann bereuen, ihm kann vergeben werden. Er kann die Last der Schuld vielleicht sogar irgendwann hinter sich lassen. Und auch das ist abhängig von der Schwere seines Verbrechens. All das hat aber keine Auswirkung auf die juristische Seite der Angelegenheit. Die Richterinnen und Richter beziehen es zwar für gewöhnlich mit ein, wenn ein Täter Reue zeigt, es dürfte sie aber herzlich wenig interessieren, dass er dabei zu Gott gefunden hat.
Ja, richtig. Die Trennung von Kirche und Staatsapparat. Lassen Sie mich die Frage anders stellen. Wie schlimm muss ein Verbrechen sein, dass Reue nicht mehr ins Gewicht fällt? Gibt es einen Punkt, an dem ein Mensch so kaputt, so verkommen ist, dass eine Besserung einfach nicht mehr möglich ist?
Eine schwierige Frage. Einerseits möchte man natürlich glauben, dass niemand ohne Hoffnung ist. Andererseits sagt mir mein Gefühl, dass es eine Grenze, wie Sie sie beschreiben, schon irgendwie geben muss. Nur, wo genau sie liegt, das ist eine schwere philosophische Frage, bei der man fast nur von Fall zu Fall entscheiden kann.
Interessant. Dann lassen Sie mich Ihnen doch einen solchen Fall präsentieren. Einen, in dem ein Verbrechen begangen wird und der Täter aber ziemlich schnell Reue zeigt oder zumindest bekundet. Ich habe Ihnen die Fallakte zugeschickt.
Danke, Bert. Ich melde mich, wenn ich durch bin.
Ich bin gespannt, welches Urteil Sie fällen, Doktor. Bis nachher.
Kopfspalter. Teil 1. Der charmante Winston. Ein kalter Wind pfeift durch die Straßen Denvers, der Hauptstadt von US-Bundesstaat Colorado. Die eher ländliche Region im Herzen des Mittleren Westens ist bei weitem nicht der kälteste Ort in Amerika. Doch in diesem Jahr macht der Winter in Colorado keine halben Sachen. Menschen mit hochgeschlossenen, dunklen Mänteln eilen am Gerichtsgebäude vorbei, sehr bedacht darauf, so schnell wie möglich dahin zu kommen, wohin sie auch immer heute müssen. Unterbewusst vielleicht auch, um nicht länger in der Nähe des Ortes zu sein, wo gerade ein mutmaßlicher Mörder dabei ist, seine Aussage zu machen. Das Zimmer, in dem Winston N. sitzt, hat keine Fenster. Neben ihm sind nur sein Anwalt und zwei FBI-Beamte im Raum. Winston werden die Vorwürfe gegen ihn erneut zitiert. Er hört sie sich stumm an. Schließlich beenden die Beamten ihre Ausführungen und schauen Winston erwartungsvoll an. Er öffnet den Mund und bestätigt, dass er es getan habe. Alle 13 Vorwürfe seien korrekt und vollständig. Es ist der 25. Februar 1999. Doch Winston N. ist noch nicht fertig. Er erzählt den Beamten, dass er seine Taten zutiefst bereue. Er sagt, er habe zu Gott gefunden und hoffe, dass er im Gefängnis anderen Insassen helfen kann. Er wolle sich nun komplett den Lehren der Bibel verschreiben und als guter Christ geläutert werden. All dies erklärt er völlig ruhig und sicher. Die Beamten werden ihn später als gut sortiert und kompetent bezeichnen. Im Vollbesitz seiner geistigen Fähigkeiten. Winston N. stellt die Frage nach Vergebung sehr direkt und bewusst in den Raum. Ob er es ernst meint und was er sich wirklich von seiner Aussage erhofft, bleibt unklar. Aber was hat dieser Mann eigentlich getan? Weshalb wurde er verhaftet? Wie lauten die nicht weniger als 13 Anklagepunkte gegen ihn? Und welche Strafe droht ihm? Und letztendlich stellt sich natürlich danach die Frage, kann ihm vergeben werden, wie er es sich offenbar wünscht? Um seine Taten zu verstehen, müssen wir zuerst den Mann selbst kennenlernen. Wer ist Winston N.? Winston, oft Cody genannt, wurde am 7. Oktober 1955 in Fort Belvoir im US-Bundesstaat Virginia geboren. Seine Familie war vergleichsweise groß. Er teilt sich das Haus neben seinen Eltern mit einem Bruder und drei Schwestern. Allem Anschein nach war es ein gutes Elternhaus. Winstons Vater war ein sogenannter Chief Warrant Officer, was in den US-Streitkräften einen hochspezialisierten Berater beschreibt, der sich vom Rang zwischen den oberen Unteroffizieren und den Offizieren bewegt. Laut einer Aussage von Winston selbst nahm ihn sein Vater oft in Museen in Washington D.C. mit, um ihm die Wichtigkeit und Macht des amerikanischen Volkes, Militärs und der Regierung nahezubringen. Einer von Winstons Onkeln war außerdem Pfarrer und leitete eine Kirche. Durch ihn lernte Winston mehr als die meisten Jungen seines Alters über Gott und wie die Kirche funktionierte. Von klein auf erfuhr Winston Patriotismus und Hingabe zum Christentum. Beide Eigenschaften eignete er sich bereitwillig an und erwog eine Arbeit entweder für das FBI oder als Pfarrer, wie sein Onkel. Es war selbstverständlich nicht alles perfekt. Als Winston erst 9 Jahre alt war, ging sein Vater in Rente. Von diesem Moment an entwickelte sich seine geistige Gesundheit alles andere als positiv. Viele Details sind nicht bekannt, doch es war wohl Winstons Mutter, die dem Vater als einzige Einhalt gebieten konnte. Winston selbst schien sich dennoch gut zu entwickeln. Er galt als intelligent und kompetent. Auffällig war sein entwaffnender Charme, mit dem es ihm gelang, Leute schnell von sich zu überzeugen und auf seine Seite zu ziehen. Er wirkte ehrlich und bescheiden, ein guter Christ und stolzer Amerikaner. Das war zumindest, was Winston nach außen hin projizierte. Eine wichtige Sache fällt bei der Betrachtung von Winston N.'s Leben auf. Der Gerichtsprozess von 1999 ist nicht seine erste Begegnung mit dem Gesetz. Es ist nur wenig über jenen Fall herauszufinden. Doch irgendwann in den 1980ern wurde Winston schon einmal vom FBI befragt. Er dürfte damals Ende 20, Anfang 30 gewesen sein. Eine junge Frau wurde an einer Tankstelle entführt, vergewaltigt und schließlich ermordet. Winston war einer der Tatverdächtigen. Es konnten allerdings nicht genügend Beweise gefunden werden, um Winston oder irgendjemand anderem die Tat anlasten zu können. Also wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Keine weiteren Details zu diesem Fall wurden bekannt gegeben. Bis heute ist nicht klar, ob Winston die Tat begangen hat. Im Jahr 1995, 3 Jahre vor den Ereignissen, die Winston N. vor Gericht brachten, starb seine Mutter nach einem langen Kampf mit Krebs. Seine Mutter war laut Winston die Person in seiner Familie gewesen, die er am meisten geliebt hatte. Damit brach für ihn ein emotionales Sicherheitsnetz weg, von dessen Verlust Winston sich möglicherweise nie mehr erholt hat. Teil 2: Der wahre Winston. Nach seinem Militärdienst wird Winston weder FBI-Agent noch Pfarrer. Er hat eine uneheliche Tochter, der zwar Geburtstags- und Valentinskarten schreibt, sonst aber scheint er nicht viel mit ihr oder ihrer Mutter zu tun haben zu wollen. Viel eher verdichten sich die Hinweise, dass er sein angeborenes Charisma nutzt, um sich Leistungen und Geld zu erschleichen. Vor Gericht sagt er später aus, dass er sich verletzliche Frauen gesucht hat, ihnen versprochen hat, sie zu retten, nur um sie schlussendlich zu betrügen und auszuquetschen. Der Mutter seiner Tochter gegenüber beteuert er später, dass er jede von ihnen geliebt habe. Auf diesem Weg kommt er in Kontakt mit Ramona H., Caroline W. und Hannah F. Jede von ihnen manipuliert er, macht sie von sich abhängig, während er gleichzeitig Geld von ihnen nimmt. Am 30. Juni 1998 kauft Winston Nylonseil, Duct Tape und eine Axt. Er fuhr zu Ramona, mit der er derzeit lebte, angeblich um seine Schulden bei ihr zu begleichen. An diesem Punkt schuldet er ihr bereits $70.000. Er stellt einen Stuhl in die Mitte des Wohnzimmers und bittet Ramona, die noch ihren Bademantel trägt, sich hinzusetzen. Er habe eine Überraschung für sie. Sie soll ganz aus dem Häuschen gewesen sein, denn sie vermutete, dass er ihr endlich das Geld zurückgeben würde, das sie ihrerseits brauchte, um eigene Schulden zu bezahlen. Winston bedeckt ihren Kopf mit einer Decke, angeblich um die Überraschung nicht zu verderben. Dann nimmt er die Axt und schlägt ihr mit der stumpfen Seite den Schädel ein. Darauf verpackt er die Leiche in 2 Lagen Plastifolie und bindet sie mit Nylonseil zusammen. Doch das ist gerade einmal der Anfang. Am 2. Juli lockt Winston Caroline W. in die gleiche Wohnung. Er hat ihr vorgegaukelt, früher als Killer für die Mafia gearbeitet zu haben. Nun behauptet er, in den Besitz von $52 Millionen gekommen zu sein, sowie einen Besitz in Las Vegas zu erhalten. Ein neues Auto verspricht er ihr ebenso. Caroline hat ihre Zweifel. Doch sie liebt Winston. Er schuldet ihr $6.000. Es ist zu dunkel in der Wohnung, um die Blutspritze an den Wänden und an der Decke zu erkennen. Auch die eingewickelte Leiche von Ramona wird von Caroline nicht bemerkt. Bereitwillig nimmt sie in dem ihr angebotenen Stuhl Platz. Nur die Decke über den Kopf lehnt sie ab. Sie will nicht, dass ihre Haare später zerzaust sind. Diesmal schlägt Winston mit der Spitzenseite der Axt zu. Auch Caroline stirbt sofort, bevor er sie ebenso einwickelt wie Ramona, uriniert er auf sie als ultimative Erniedrigung. Er entwendet außerdem die Kreditkarten beider Frauen. Teil 3: Entführung. Winston hat noch mit 3 weiteren Frauen Kontakt. Die bereits erwähnte Anna F. und 2 weitere von denen nur die Namen Sarah und Becky bekannt sind, die aber zu dieser Zeit zusammen gewohnt haben. Letztere hatte etwa zu dieser Zeit einen Heiratsantrag gemacht und mit ihr eine teure und ausschweifende Verlobungsfeier gefeiert. Am 5. Juli, nur 3 Tage nach dem 2. Mord, holt Winston Sarah ab, um mit ihr nach Las Vegas zu fliegen, weil er vorgibt, ihr dort einen lukrativen Job verschaffen zu wollen. Kurz nachdem sie sich ins Auto setzt, sagt er, dass sie noch Zeit hätten und geht mit ihr in eine Bar. Dort eröffnet er ihr, dass er ein Geschenk für seine Verlobte Becky habe, das sie ihr gern zeigen möchte. Gemeinsam fahren sie zu seinem Haus. Unter dem Vorwand, ihr die Überraschung so präsentieren zu wollen, wie er sie Becky präsentieren wolle, verbindet er ihr Augen und Mund. Die Wohnung ist leer. Keine Teppiche, nur Holzboden. Erst jetzt schöpft Sarah Verdacht. Winston führt sie zu einem Stuhl. Sie merkt, dass er auf einer Matratze steht. Darauf fesselt Winston sie und schneidet ihre Bluse sowie ihren BH auf. Er nimmt ihr die Augenbinde ab und reicht ihr einen seltsamen Gegenstand. Er ist hart und scharfkantig. Es ist ein Stück des Schädels einer Frau. Dann zeigt Winston ihr die Plastiksäcke. Er öffnet sie gerade weit genug, dass Sarah ein Bein sehen kann. Dann tritt er mit voller Wucht dagegen. Er sagt, dass er jemanden holen müsse. Sarah solle sich auf keinen Fall auch nur bewegen, da im Obergeschoss Leute warteten, die nicht so nett zu ihr sein würden wie er. Er wirft ein Handtuch über sie und sie kann nichts mehr sehen. Längere Zeit verbringt Sarah gefesselt und geknebelt im leeren Haus, nur begleitet vom Lärm des laufenden Fernsehers. Mit 2 Leichen im gleichen Raum wie sie. Als Winston wiederkommt, ist er nicht allein. Eine Frau ist bei ihm. Auch sie scheint geknebelt zu sein. Als der Knebel gelöst wird, erkennt Sarah die Stimme. Sie gehört Anna F., die sie bereits über Winston kennt. Winston zeigt auch ihr die Leichen. Dann fesselt er sie ebenfalls an einen Stuhl und setzt die beiden Frauen einander gegenüber. Er unterhält sich mit ihnen, als sei die Situation ganz normal. Die Frauen geben sich Mühe, nicht zu weinen. Schließlich steht er auf und knebelt Sarah fester als zuvor. Anna hingegen gibt er eine frische Zigarette und zündet sie an. Dann verschwindet er für ein paar Minuten. Als er wieder auftaucht, steht er mit seiner Axt hinter Anna. 6-mal schlägt er zu. Anna F. sackt zur Seite. Blut strömt aus der offenen Wunde, die einmal ihr Kopf gewesen war. Ihre Zigarette fällt auf den Boden. Winston nimmt sie und raucht in aller Ruhe fertig. Dann zieht er seine Sachen bis auf sein Shirt aus und löst Sarahs Fesseln. Er zerrt sie neben Annas Leiche und zwingt sie mit vorgehaltener Pistole, ihn oral zu befriedigen. Nachdem Winston sich wieder angezogen hat, schauen sie fern. Die ganze Nacht hält Sarah Winstons Hand, um zu verhindern, dass er sich an sie anschleichen kann, wie er es bei Anna gemacht hat. Teil 4. Das Geständnis. Am nächsten Morgen löst Winston Sarahs Fesseln und lässt sie duschen. Er befiehlt ihr jedoch, nicht ihren Koffer auszupacken, damit es immer noch so aussehe, als wären sie auf ihren Trip nach Las Vegas gegangen. Gemeinsam fahren sie in die Stadt und essen in einem Restaurant. Sarah hat zu viel Angst, um irgendjemanden zu alarmieren. In einem Geschäft besorgen sie ein Diktiergerät und den Film »Der Schakal« mit Bruce Willis. Winston gibt an, dass nur dieser Film sein Leben angemessen beschreiben kann. Schließlich machen sie sich auf den Weg zu Sarahs und Beckys Wohnung und warten auf Winstons Verlobte. Als diese eintrifft, verhält Winston sich völlig normal. Gemeinsam schauen sie den Film. Dann jedoch verlangt Winston von Sarah, ihrer Mitbewohnerin, alles zu erzählen. Als Sarah stockt, erzählt er selbst weiter. Später startet Winston das Diktiergerät und gesteht all seine Verbrechen ausgiebig und bis ins letzte Detail. Die Aufnahme ist 2 Stunden lang. Er erlaubt Sarah und Becky, sich frei in ihrer Wohnung zu bewegen. Sie schauen fern, sitzen stumm da und laufen ziellos von Zimmer zu Zimmer. Für Sarah ist die Situation völlig surreal. Sie glaubt noch immer, all das könne unmöglich wirklich passiert sein. Es könne nicht echt sein. Sie vermutete, die Leichen würden jeden Moment anfangen, sich wieder zu bewegen. Die Nacht ist grausam. Beide Frauen können kaum schlafen. Sarah bleibt am nächsten Morgen so lange wie möglich im Bett, um nicht zu Winston ins Wohnzimmer zu müssen. Für einige Stunden verschwindet der Entführer. Seine Drohung, dass mehr Menschen sterben werden, wenn sie ihm nicht gehorchen, genügt, um Sarah und Becky so viel Angst zu machen, dass sie während seiner Abwesenheit tatsächlich nicht die Polizei rufen. Augenscheinlich, um die Frauen zu beruhigen, gibt Winston ihnen nach seiner Rückkehr die Möglichkeit, einen männlichen Freund zu ihnen einzuladen, um sich etwas sicherer zu fühlen. Die Frauen nehmen das Angebot an und ein gemeinsamer Freund von ihnen, Dorian C., kommt zu ihrer Wohnung. Dort macht Winston ihm unmissverständlich klar, was passiert, wenn er wieder gehen sollte. Dorian bekommt das aufgezeichnete Geständnis vorgesetzt und erfährt erst da, worauf er sich eingelassen hat. Am Abend gehen die 4 gemeinsam in einen Stripclub. Sobald am nächsten Morgen alle wach sind, enthüllt Winston seinen Plan. Er will Selbstmord begehen. Er gibt all seinen Geiseln genaue Verhaltensregeln und Instruktionen vor. Sarah beispielsweise soll die Polizei rufen, doch sie soll warten, bis er Zeit hatte, seinen Plan in die Tat umzusetzen. Sie hält sich nicht daran. Sobald Winston verschwunden ist, wählt sie die 911, den amerikanischen Notruf. Sie hat Angst, denn sie vermutet immer noch, dass es nur ein weiterer von Winstons Tricks sein könnte. Zeitgleich ruft auch Dorian an. Die Polizei ist schnell da, was die außergewöhnliche Situation noch chaotischer macht. Sie eskaliert jedoch nicht. Auch Winston hält Wort. Sarah, Becky und Dorian überleben ohne weitere Verletzungen. Winston wird später von der Polizei aufgegriffen. Er streitet nichts ab, gesteht alles und bittet dann im Gefängnis den anderen Häftlingen als Pfarrer dienen zu dürfen. Er habe zu Gott gefunden. Er sei geläutert. Nun, das war heftig.
Tja.
Bevor ich noch irgendetwas dazu sage, wie wurde seine Bitte denn aufgenommen?
Was denken Sie, Doktor? Dave Thomas, der Staatsanwalt in diesem Fall, hat über ihn gesagt, diese unfassbar bösartigen Verbrechen wurden mit einer Grausamkeit und Verdorbenheit verübt, die man normalerweise nicht sieht. Die Aussage war anders als alles, was ich in 26 Jahren gesehen habe. Es war einfach grauenerregend.
Nun, ich nehme an, Sie haben seinem Gesuch keine weitere Beachtung geschenkt.
Nein, Sie haben ihn zum Tode verurteilt. Es hieß sogar, sein Fall sei wie gemacht für die Todesstrafe.
So hat also die Justiz ein eindeutiges Urteil gefällt.
Nicht ganz. Im Jahr 2003 wurde seine Strafe zu einer lebenslangen Haftstrafe umgewandelt.
Da verstehe einer das Rechtssystem.
Aber das ist nur die eine Seite, Doktor. Wir hatten gesagt, wir wollen sehen, ob Vergebung selbst für die schlimmsten Verbrechen nach einer gewissen Zeit möglich ist. Die Strafminderung scheint fast auf so etwas hinzudeuten. Finden Sie nicht auch?
Ich denke nicht. Die Umwandlung der Strafe kann viele Gründe haben. Aber wir haben hier einen Menschen, dem von Betrug über Entführung bis hin zu Vergewaltigung und kaltblütigem Mord so ziemlich alles angelastet werden kann. Auch wenn er Reue gezeigt und gestanden hat, kann solch ein Mensch je wieder Mitglied in einer Gesellschaft sein?
Nun, das ist die Frage, nicht wahr?
Nun, Bert, wir kratzen hier klar an den Grenzen zur Geschmacklosigkeit. Am Ende ist es ja vielleicht auch wieder nur einer ihrer Fälle, die nie wirklich passiert sind.
Das ist sicher möglich.
Ich kann nur sagen, dass ich eine sehr klare Meinung dazu habe.
Mein lieber Doktor, ich doch auch. Es interessiert mich nur, ob es da draußen auch Menschen gibt, die anders denken.
Dann, nun ja, geben wir die Frage doch einfach weiter.
Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Fall. Gute Nacht, Doktor.
Gute Nacht, Bert. Und ihr da draußen, seid ihr schon eingeschlafen? Oder hat euch diese grauenvolle Erzählung wachgehalten? Meint ihr, sie ist tatsächlich so passiert? Ich werde mir die Sache nochmal genauer ansehen und es euch am Anfang der nächsten Folge, am kommenden Montag um 21 Uhr, sagen. Erzählt mir auch unbedingt, was ihr über Winstons Reue und sein Gesuch denkt, als Gefängnispfarrer Gutes tun zu dürfen. Für heute aber verabschiede ich mich. Wobei, noch nicht ganz. Wenn euch unsere Arbeit zusagt, dann abonniert doch gerne den Kanal oder lasst uns eine Podcast-Bewertung da. Das sorgt dafür, dass noch viele weitere Sympathisanten des Abgründigen zu uns finden und mitraten können. Aber genug davon. Ich wünsche euch eine gute Nacht, respektive eine gute Zeit. Herzlichst, Dr. Eugen Zagutta.